Ja, bevor ich zur Offenbarung 4 komme, noch ein Nachtrag zu heute Vormittag. Da war ja die Frage nach den verschiedenen Gemeindetypen. Und ich habe versprochen, dass ich da noch eine Antwort drauf gebe. Ja, jetzt muss ich es doch nochmal ändern. Das wäre die entsprechende Seite aus der Thomson Studienbibel und da ist in der ganz rechten Spalte sind die verschiedenen Gemeindetypen dargestellt. Ich möchte allerdings das noch ein bisschen korrigieren. Also die Gemeinde in Ephesus wird dargestellt als ein Gemeindetyp, der gekennzeichnet ist von Aktivismus, Überbetonung der Lehre, Mangel an Liebe. Ich muss allerdings sagen, von einer Überbetonung der Lehre habe ich bislang im Sendschreiben von Ephesus noch nichts entdeckt. Das ist manchmal so ein Klischee und Missverständnis, dass man denkt, da wo die Lehre betont wird, da mangelt es an der Liebe. Und manchmal zieht man dann die falsche Konsequenz draus, dass man sagt, lieber nicht so ganz streng mit der Lehre, nicht, dass noch die Liebe darunter leidet, sondern es geht um beides. Wahrheit in Liebe. Jesus kritisiert nicht, dass die Gemeinde in Ephesus die Lehre überbetont hätte, sondern er lobt sie dafür. Er sagt ja in Kapitel 2, Vers 2, ich kenne deine Werke, deine Mühsal, deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst und hast sie geprüft. Die sagen, sie seien Apostel und sind's nicht und hast sie als Lügner befunden und so weiter. Ja, also ich würde nicht sagen Überbetonung der Lehre, sondern ich würde sagen Betonung der Lehre und das ist auch was Positives, aber eben dann das Fehlen der Liebe als negatives Kennzeichen. Dann Smyrna steht für Gemeinden in der Verfolgung. Pergamon wird hier gekennzeichnet als Staatskirche bzw. staatlich unterstützte Kirche. Hier merkt man, hier spielt eben nun die kirchengeschichtliche Auslegung der Sendschreiben eine Rolle, weil man Pergamon dann dem konstantinischen Zeitalter zuordnet. Deshalb ist es dann die Staatskirche, staatlich unterstützte Kirche. Ich kann allerdings in dem Sendschreiben von Pergamon jetzt keinen Hinweis finden, dass die Gemeinde in Pergamon die Unterstützung des Staates genossen hätte, sondern im Gegenteil, sie war ja nun unter Druck, sondern ich würde eher sagen, Pergamon ist auf der einen Seite die Gemeinde, die nun in einem stark heidnischen Umfeld lebt, auf der anderen Seite die Gemeinde, die nun zu duldsam und kompromissbereit ist, wenn es um Irrlehren in den eigenen Reihen geht. Dann Thyatira, sicherlich richtig beschrieben als sektiererische bzw. von Sekten bedrohte Gemeinden. Also da geht es ja um diese falsche Prophetin Isabel, die nun Menschen aus der Gemeinde verführt. Dann Sardes, Gemeinden mit wachsendem Formalismus und geistlichem Niedergang. Gut, Formalismus, bei Sardes heißt es ja, du hast den Namen, dass du lebst. Ich würde eher sagen, es sind Gemeinden, die auf den ersten Blick sehr aktiv und blühend erscheinen und wo etwas los ist, aber wenn man dann genauer nachschaut, dann merkt man, es mangelt an wirklichem geistlichem Leben. Es ist alles nur oberflächlich, fassadenhaft. In Wirklichkeit herrscht der geistliche Niedergang da. Ich denke, das mit dem Formalismus, das kommt eben nun auch wieder daher, weil hier diese Gemeinde von Sardes mit dem Spätmittelalter, Scholastik, in Verbindung gebracht hat, wo es zu einer gewissen Erstarrung der Frömmigkeit gekommen ist. Schließlich dann Philadelphia, ich denke zutreffend beschrieben, Gemeinden mit neuen geistlichen Aufbrüchen und dann schließlich Laodicea, ebenfalls zutreffend beschrieben als verweltlichte, verflachte Gemeinden. Ja, das einfach noch als Nachtrag zu heute Vormittag. Gestern Abend haben wir ja diesen Punkt zur Bildsprache der Offenbarung übersprungen. Ich möchte auf diesen Punkt heute eingehen im Zusammenhang mit der Auslegung von Offenbarung 4. Wir werden sehen, die Offenbarung ist fast so etwas wie ein Teppich, der aus lauter Fäden zusammengewoben ist. Und die Fäden sind dem Alten Testament entnommen. Wir finden finden wir Anspielungen in der Offenbarung auf das Alte Testament. Und ich werde versuchen, einfach dann auch bei der Auslegung von Kapitel 4 da immer wieder darauf hinzuweisen, wie man nun vom Alten Testament her nun auch die Bilder der Offenbarung deuten kann. Also ich möchte fast behaupten, je besser jemand das Alte Testament kennt, je besser sich jemand im Alten Testament auskennt, desto leichter wird er sich auch mit dem Verständnis der Offenbarung tun. Ich lese uns Kapitel 4, Verse 1 bis 11. Danach sah ich und siehe, eine Tür war aufgetan im Himmel, und die erste Stimme, die ich mit mir hatte reden hören, wie eine Posaune, die sprach: Steig herauf, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Alsbald wurde ich vom Geist ergriffen, und siehe, ein Thron stand im Himmel, und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, war anzusehen wie der Stein Jaspis und Sarder, und ein Regenbogen war um den Thron anzusehen wie ein Smaragd. Und um den Thron waren 24 Throne, und auf den Thronen saßen 24 Älteste mit weißen Kleidern angetan und hatten auf ihren Häuptern goldene Kronen. Und von dem Thron gingen aus Blitze, Stimmen und Donner, und sieben Fackeln mit Feuer brannten vor dem Thron. Das sind die sieben Geister Gottes. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich dem Kristall, und in der Mitte am Thron und um den Thron vier himmlische Gestalten, voller Augen, vorne und hinten. Und die erste Gestalt war gleich einem Löwen, und die zweite Gestalt war gleich einem Stier, und die dritte Gestalt hatte ein Antlitz wie ein Mensch, und die vierte Gestalt war gleich einem fliegenden Adler. Und eine jede der vier Gestalten hatte sechs Flügel, und sie waren außen und innen voller Augen, und sie hatten keine Ruhe Tag und Nacht und sprachen: Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Und wenn die Gestalten Preis und Ehre und Dank gaben dem, der auf dem Thron saß, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, fielen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron saß, und beteten den an, der da lebt, von Ewigkeit zu Ewigkeit, und legten ihre Kronen nieder vor dem Thron und sprachen: Herr, unser Gott, du bist würdig, zu nehmen Preis und Ehre und Kraft. Denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Zunächst zur Bedeutung dieses Kapitels. Es könnte ja jemand fragen, warum ich jetzt gerade dieses Kapitel ausgewählt habe, wo eigentlich ja nichts Besonderes passiert. Wir bekommen hier lediglich einen Einblick in die himmlische Welt. Und doch hat dieses Kapitel eine ganz entscheidende Bedeutung im Aufbau der Offenbarung. Wenn Sie hier die Übersicht anschauen, dann folgen ja auf dieses vierte Kapitel diese Gerichtsreihen der Offenbarung. Zunächst die Siegelgerichte, dann die Posaunengerichte, dann in Kapitel 13 wird das Auftreten des Antichristen geschildert und schließlich dann die Zornschalengerichte. Also Johannes wird mit den endzeitlichen Schrecken Bedrängnissen konfrontiert, die über diese Welt kommen werden. Aber bevor das geschieht, bevor Gott ihm das zeigt, darf Johannes einen Blick in die himmlische Welt tun. Ein Ausleger hat gesagt, dieses vierte Kapitel ist das große Eingangsportal zum Ablauf aller Endereignisse bis zum Kommen Christi und der Vollendung. Bevor Johannes schaut, was noch alles kommen wird, wird er im Geist in die himmlische Welt versetzt, wo er Gott auf seinem Thron sitzen sieht. Und das heißt, alles, was jetzt kommt, steht damit unter dem Vorzeichen, Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Das dürfen wir nie aus den Augen lassen, wenn wir uns dann auch heute Abend mit den Gerichten beschäftigen werden, mit diesen Gerichtsreihen der Offenbarung. Alles steht unter diesem Vorzeichen, unter dieser Überschrift, Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Und gleichzeitig, dieses vierte Kapitel ist ja nun auch der Ausgangspunkt. Von Gottes Thron aus nehmen alle die Ereignisse, die jetzt kommen, ihren Ausgang. Sie haben dort ihren Ursprung. Ja, es heißt in Vers 1, eine Tür war aufgetan im Himmel. Johannes darf einen Blick tun in die himmlische Welt. Ähnlich wie es auch dem Apostel Paulus geschenkt worden ist, der ja im 2. Korintherbrief in Kapitel 12 beschreibt, dass er entrückt worden ist bis in den dritten Himmel. Wir wissen nicht, was er dort gesehen hat, aber hier nun Johannes. Er darf nun das tun, wonach sich vielleicht mancher von uns schon gesehnt hat, wenn doch da mal die Himmelstür ein Spalt offen wäre und ich dürfte einen Blick da hineintun, wie es da aussieht. Er darf einen Blick in den Himmel tun und der Engel, der ihm nun die Offenbarung gegeben hat, der sagt zu ihm, steig herauf, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Die Offenbarung hat ja, wenn man sie ganz grob gliedert, drei große Teile. In Offenbarung 1, Vers 19 wird zu Johannes gesagt, schreibe, was du gesehen hast, was ist und was geschehen soll danach. Schreibe, was du gesehen hast, das bezieht sich auf die Begegnung des Johannes mit dem auferstandenen Jesus Christus, die in Offenbarung 1 ja geschildert wird. Das liegt hinter ihm. Das, was ist, das bezieht sich auf die Sendschreiben, der Zustand der Gemeinden, was übrigens dann eher eben dafür spricht, dass es hier nicht um die Kirchengeschichte geht, sondern um den gegenwärtigen, um die gegenwärtige Zeit, und dann eben, was danach geschehen soll, was nun die Zukunft bringt. Und er wird nun vom Geist ergriffen, so wie einstmals auch die Propheten im Alten Testament oder Philippus, der vom Geist ergriffen wurde in der Apostelgeschichte. Und was sieht nun Johannes im Himmel? Er sieht einen Thron und sieht auf diesem Thron jemanden sitzen. Und hier sind wir nun bei dem zentralen Begriff dieses Kapitels. Wenn Sie jetzt meine Schüler wären unten am theologischen Seminar, dann würde ich sagen, jetzt lesen Sie doch mal das Kapitel durch und schauen, wie oft hier der Thron Gottes erwähnt wird. Und dann würde man draufkommen, nicht weniger als 12 Mal ist in diesem Kapitel von dem Thron Gottes die Rede. Das ist der rote Faden, der sich durch dieses Kapitel hindurchzieht. Thron Gottes. Nun ist ja der Thron ein Symbol der Herrschaft. Der Thron steht dafür, dass Gott der wahre König dieser Welt ist. Es gibt so manche Gegensätze in der Offenbarung. Einer dieser Gegensätze ist, dass auf der einen Seite die Rede ist von dem Thron Satans. Da haben wir heute Morgen davon gehört, Pergamon, wo der Thron Satans ist. Das taucht dann wieder auf in Offenbarung 13, wo es um den Antichristen geht. Und da heißt es dann, Vers 2, und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Mit dem Drachen ist der Satan gemeint. Und der Thron steht für die Macht Satans. Aber während nun dieser Thron Satans nur zweimal erwähnt wird in der Offenbarung, liegt das ganze Gewicht auf dem Thron Gottes. Er ist der Herr. Satan ist ja ein Geschöpf Gottes und damit Gott unterworfen. Gott ist derjenige, der der eigentliche Herr dieser Welt ist. Ich denke hier unwillkürlich an den bekannten Theologen Karl Barth. Es war spät abends, 10. Dezember 1968. Karl Barth saß noch an seinem Schreibtisch und da klingelt das Telefon, nimmt den Hörer ab. Am Apparat ist sein Freund, mit dem ihn eine 60-jährige Freundschaft verbindet, der Schweizer Pfarrer Eduard Turneisen. Und sie unterhalten sich so über die Weltlage mit ihren Gefahren, mit ihren Nöten. Und 1968, das war ja eine sehr unruhige Zeit, 1967 der Sechstagekrieg in Israel, dann im Sommer 1968 sind die Russen in Prag einmarschiert, Prager Frühling. Es war die Zeit des Bürgerkriegs in Nigeria, Stichwort Biafra. Es war die Zeit, als nun die Unruhen in Nordirland zum Ausbruch gekommen sind, nachdem es gewalttätige Ausschreitungen gegeben hat in Londonderry. Und über das haben sie sich unterhalten, so die Zeit und diese Gefahren, die Nöte. Und da hat schließlich dann Karl Barth das Telefongespräch beendet, indem er seinen Freund aufgemuntert hat und zu ihm gesagt hat, nur ja die Ohren nicht hängen lassen, es wird regiert. Es wird regiert. Karl Barth ist dann noch in derselben Nacht verstorben. Es sind die letzten Worte, die man von ihm weiß, die er gesprochen hat. Friedlich eingeschlafen in dieser Nacht. Das Letzte, es wird regiert. Und ich denke, das ist etwas, was jeder von uns auch für sich ganz persönlich nehmen darf. Dieses Wissen und diesen Trost, ich bin nicht irgendeinem Schicksal ausgeliefert, nicht irgendwelchen Mächten, sondern da ist einer, bei dem die Fäden zusammenlaufen, der nicht nur die Welt in seinen Händen hat, sondern erst recht mein kleines Leben in seinen Händen hat. Hudson Taylor hat einmal gesagt, ich weiß, dass mein Vater regiert, das ist genug für alle Nöte. Ich denke hier auch an eine Frau, mit der ich vor einiger Zeit telefoniert habe, schon über 80. Und sie hat dann am Telefon so etwas erzählt von ihrem Leben an der Seite ihres verstorbenen Mannes. Und es waren nicht einfache Zeiten, durch die sie hindurchgegangen sind. Ihr Mann war ein Gegner des Nationalsozialismus. Und sie sind dann eben auch entsprechend drangsaliert worden. Aber dann hat diese Frau gesagt, und das ist mir irgendwo hängen geblieben, wir haben ein reiches Leben gehabt. Es war nicht einfach, aber richtig. Ich denke, sowas kann man eigentlich nur sagen, wenn man weiß, da ist einer, der regiert, der auch mein Leben regiert. Und er ist eben so regiert, dass ich im Rückblick sagen kann, und wenn nicht während dieses irdischen Lebens, dann in der Ewigkeit, es war richtig so. Aber natürlich, es gilt nicht nur für unser eigenes Leben, sondern es gilt auch für den Gang der Weltgeschichte, dass wir wissen dürfen, da ist einer, der alles in seinen Händen hat, da ist einer, der regiert und es recht hinausführt. In Vers 3 wird dann Gott uns vor Augen gestellt. Allerdings fällt auf, dass Gott hier sehr zurückhaltend beschrieben wird, eigentlich nur andeutungsweise, nur in ganz groben Strichen. Und er da saß, war anzusehen wie der Stein Jaspis und Sarder. Und ein Regenbogen war um den Thron anzusehen wie ein Smaragd. Smaragd, ein eher grünlicher Edelstein, Jaspis, Sarder, nun ebenfalls Edelsteine. Für was stehen diese Edelsteine? Die Edelsteine begegnen uns ja dann wieder in der Offenbarung, ganz am Ende, wo das himmlische Jerusalem geschildert wird. Die Edelsteine stehen für die göttliche Herrlichkeit. So wie Edelsteine für uns etwas Kostbares, etwas Wertvolles sind, so sind nun die Edelsteine Symbole der göttlichen Herrlichkeit. Und dann dieses Bild des Regenbogens. Es war ein Regenbogen um den Thron. Auch der Regenbogen ist ein Symbol der Herrlichkeit. Jeder, der schon einmal einen richtig kräftigen Regenbogen gesehen hat, vielleicht sogar einen doppelten Regenbogen, man kann eigentlich nur staunen über dieses Naturschauspiel. Und bereits im Alten Testament, im Propheten Hesekiel, begegnet uns im Zusammenhang mit der Gottesschau, die der Prophet Hesekiel hatte, dieser Regenbogen. Da heißt es in Kapitel 1, Vers 28, wie der Regenbogen steht in den Wolken, wenn es geregnet hat, so glänzte es ringsumher. Also Hesekiel darf hier die Herrlichkeit Gottes schauen, und er beschreibt dann diese Herrlichkeit mit Hilfe des Regenbogens. Ihm fehlen die Ausdrücke, um die Herrlichkeit Gottes zu beschreiben, und da sagt er, es war so, wie wenn der Regenbogen in den Wolken steht und alles glänzt, so war diese Herrlichkeit Gottes anzuschauen. Natürlich hat der Regenbogen dann auch noch eine andere Bedeutung. Er erinnert ja auch an die Sintflut und an den Bund, den anschließend Gott mit Noah geschlossen hat. Und so ist nun der Regenbogen nicht nur ein Symbol der Herrlichkeit Gottes, er steht zugleich auch für die Geduld Gottes mit der sündigen Menschheit. Und auch das ist nun etwas, ja, was einem zu denken gibt. Bevor nun die Gerichte in der Offenbarung geschildert werden, leuchtet der Regenbogen auf, das Zeichen der Geduld, der Barmherzigkeit Gottes. Nun wird uns in Vers 4 gesagt, dass Gott im Himmel nicht herrscht wie ein einsamer Monarch, sondern er hat so etwas wie einen Hofstaat. Und um den Thron waren 24 Throne und auf den Thronen saßen 24 Älteste, mit weißen Kleidern angetan und hatten auf ihren Häuptern goldene Kronen. Wenn wir es wörtlich übersetzen, sind eigentlich goldene Siegeskränze mit gemeint. Die griechische Sprache hat zwei Wörter für Kronen. Stephanos ist die Siegeskrone, beziehungsweise auch der festliche Schmuck, zum Beispiel der Priester. Man sieht ja auch dann Bilder von den römischen Cäsaren, wie sie nun so einen Ölzweig um den Kopf haben. Also das alles meint Stephanos, während das andere Wort Diadema, das Wort Diadem kommt daher, das meint nun die Königs, die Herrscherkrone. Wer sind diese 24 Ältesten? Manche haben schon gedacht, die 24 Ältesten sind die Vertreter der alt- und neutestamentlichen Gemeinde, die 12 Stammväter Israels, beziehungsweise dann im Blick auf das Neue Testament, die 12 Apostel. Manche haben auch schon gedacht, diese 24 Ältesten symbolisieren die entrückte Gemeinde. Manche vertreten ja die Ansicht, dass ab Kapitel 4 die Gemeinde nicht mehr auf der Erde ist, sondern bereits entrückt ist, dass alles, was dann noch kommt, eigentlich dann nur noch Israel betrifft. Und sie sehen dann in diesen 24 Ältesten die entrückte Gemeinde. Manche haben es auch schon auf Märtyrer gedeutet, wegen der Siegeskrone, auch wegen den weißen Kleidern, die ja dann wiederum als Kennzeichen der Märtyrer auch erscheinen. Aber können es wirklich Menschen sein? Es gibt einen Hinweis in Kapitel 7, der nahelegt, dass es hier doch nicht um Menschen geht, sondern um himmlische Wesen bei diesen 24 Ältesten. Und zwar in Kapitel 7, Vers 13, da ist wieder von diesen Ältesten die Rede. Und da heißt es dann, und einer der Ältesten fing an und sprach zu mir, wer sind diese, die mit den weißen Kleidern angetan sind und woher sind sie gekommen? Und dann gibt Johannes zur Antwort, Vers 14, und ich sprach zu ihm, mein Herr, du weißt es. Es fällt mir schwer, mir vorzustellen, dass Johannes einen Menschen oder einen Apostel mit mein Herr angeredet hätte. Sondern dieses mein Herr deutet doch darauf hin, es geht hier um jemanden aus der himmlischen Welt. Und meine Deutung dieser 24 Ältesten wäre eben nun diese, dass es hier um etwas geht wie eine Art himmlischen Thronrat. Wir lesen ja bereits im Propheten Jesaja, Jesaja 24, Vers 23, wenn der Herr Zebaoth König sein wird, ja, da ist die Rede von der Zeit, wenn der Herr Zebaoth König sein wird auf dem Berg Zion und zu Jerusalem und vor seinen Ältesten in Herrlichkeit. Ja, also Gott hat so etwas wie einen himmlischen Thronrat. Jetzt gibt's manche, die sagen, aber die tragen doch Siegeskronen und das spricht doch viel mehr jetzt für die Gemeinde, für die Überwinder, denen eine Siegeskrone überreicht wird, wenn sie ihren Lauf vollendet haben. Aber dieses Wort Stephanos, das hier für Siegeskrone steht oder mit Siegeskrone übersetzt werden kann, wird im Alten Testament auch für Kronen verwandt, die das Zeichen abgeleiteter Macht sind. Also der Herrscher, der nun die Quelle der Macht ist, der trägt ein Diadem, die Herrscherkrone. Aber seine Vasallen, also die ihre Macht von ihm empfangen haben, die tragen diese Stephanoi, diese anderen Kronen. Und von daher könnte jetzt diese Siegeskrone, die hier erwähnt wird, einfach ein Hinweis sein, diese 24 Ältesten, sie haben ihre Macht von Gott empfangen. Gott hat ihnen Anteil gegeben an seiner Macht. Dann Vers 5, Von dem Thron gingen aus Blitze, Stimmen und Donner. Erinnert wieder an das Alte Testament. Und zwar an das Geschehen am Sinai. Als Gott erscheint auf dem Berg Sinai, da erscheint er, begleitet von Blitz, von Donner. Und das macht nun eben deutlich, Gott ist der Herr der Natur, er ist der Herr der Schöpfung, er hat die ganzen Naturgewalten unter sich. Und dann werden hier erwähnt die sieben Geister Gottes. Was ist damit gemeint? Schon die Kirchenväter haben diese Stelle verstanden als einen Hinweis auf den Heiligen Geist. Warum sieben Geister? Damit ist nicht gemeint sieben verschiedene Geister, sondern es ist der Heilige Geist in der Mannigfaltigkeit seiner Wirkungen. Und ich denke hier an Jesaja 11. Diese Stelle hilft hier zum Verständnis weiter. Da heißt es ja von dem Messias, dass der Geist des Herrn auf ihm ist, dass der Geist des Herrn auf ihm ruht, und dann wird dieser Geist des Herrn entfaltet. Es ist der Geist der Weisheit, des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Hier geht es natürlich nicht um verschiedene Geister, sondern es geht um die verschiedenen Wirkungen, die der Geist Gottes hervorbringt. Verschiedene Aspekte. Und so nun auch hier die sieben Geister Gottes. Man könnte es vielleicht vergleichen mit dem Licht. Wir wissen ja, wenn das Licht von der Atmosphäre gebrochen wird, dann bricht es sich in die sieben Spektralfarben, in die sieben Regenbogenfarben, gelb, orange, rot, grün, blau, indigo und dann noch violett. Es ist ein Licht, aber es erscheint uns hier in siebenfältiger Weise. Und so nun auch der Geist Gottes, eine Mannigfaltigkeit von Wirkungen. Dann lesen wir in Vers 6, dass vor dem Thron ein gläsernes Meer war, gleich einem Kristall, also ein kristallklares Meer. Was soll damit ausgesagt werden? Ich denke, dieses Kristallmeer vor Gott möchte deutlich machen, dass vor Gott nichts verborgen ist, dass vor ihm alles durchsichtig ist und offenbar ist. Übrigens begegnet uns dieses Kristallmeer auch schon beim Propheten Hesekiel, lediglich mit dem Unterschied, dass der Prophet Hesekiel dieses Kristallmeer von unten gesehen hat und dann jenseits des Kristallmeers den Thron Gottes, und es heißt dann, es erschien ihm unheimlich, weil er natürlich ein sündiger Mensch war, der Prophet Hesekiel, und er wird nun mit der Herrlichkeit, mit der Durchsichtigkeit Gottes konfrontiert, vor der nichts verborgen ist. Hier nun Johannes, er sieht sozusagen von oben. Er ist ja nun bereits in der himmlischen Welt, jenseits dieses Kristallmeeres. Und dann werden in der Mitte am Thron und um den Thron herum vier himmlische Gestalten erwähnt. Wir müssen uns das so vorstellen, dass dieser Thron offensichtlich mehrere Stufen hatte. Und in der Mitte, das heißt eben nun auf halber Höhe, da stehen diese vier Gestalten, und zwar um den Thron herum. Und es heißt nun voller Augen vorn und hinten. Und wieder stoßen wir hier auf ein Bild, das sich vom Alten Testament her deuten lässt. Für was stehen die Augen? Die Augen stehen für die Erkenntnis. Das finden wir schon im Bericht vom Sündenfall, wo die Schlange zu Adam und Eva sagt, wenn ihr von dem Baum esst, dann werden eure Augen aufgetan. Und ihr werdet sein wie Gott und erkennen, was gut und böse ist. Wenn es hier heißt voller Augen, dann ist es einfach ein Bild dafür voller Erkenntnis. Diese Gestalten haben Teil an der Allwissenheit Gottes. Johannes benutzt hier Bilder, um das zum Ausdruck zu bringen, um das aussagen zu können, was eigentlich man in menschliche Worte gar nicht, mit menschlichen Worten gar nicht fassen kann, weil es hier ja um die himmlische Welt geht. Und wenn jetzt vielleicht mancher von Ihnen denkt, ja, also das kommt mir alles so fremd vor und so ganz anders vor, dann denke ich, dann ist es eigentlich genau richtig. Es ist ja nicht unsere Welt, es ist Gottes Welt. Eine ganz andere Welt, die uns hier vor Augen gestellt wird. Und nun werden diese Gestalten beschrieben. Die erste Gestalt war gleich einem Löwen, die zweite Gestalt war gleich einem Stier, die dritte Gestalt hatte ein Antlitz wie ein Mensch und die vierte Gestalt war gleich einem fliegenden Adler. Dieser Vers hat immer wieder eine Rolle gespielt in der Kunstgeschichte. Sie haben vielleicht schon bei dem Besuch von irgendwelchen Kirchen solche Bilder entdeckt, wie hier ein Bild über dem Eingangsportal einer Kirche, wo Jesus Christus dargestellt ist auf seinem Thron und dann um ihn herum diese vier Tiere, links oben der Adler und dann unten der Stier, rechts oben der Mensch oder Engel und dann rechts unten der Löwe. Man findet diese Bilder dann auch manchmal an den Kanzeln und das hat den Grund, weil die Kirchenväter dann später diese Tiere in Verbindung gebracht haben mit den vier Evangelisten. Und zwar Matthäus, der Mensch, dann Markus, der Löwe, Lukas, der Stier und schließlich Johannes, der Adler. Ich denke jetzt aber nicht, dass hier nun die vier Evangelisten gemeint sind, sondern wofür stehen diese Gestalten? Wenn wir noch weiterlesen, dann heißt es, eine jede der vier Gestalten hatte sechs Flügel und sie waren außen und innen voller Augen und sie hatten keine Ruhe, Tag und Nacht und sprachen, heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Und diese Verbindung, sechs Flügel und dieses Rufen, heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr, das führt uns ja wieder zurück ins Alte Testament. Nämlich, es führt uns zurück zu Jesaja 6, wo der Prophet Jesaja im Tempel eine Gottesschau hatte, wo ihm Gott in seiner Herrlichkeit erscheint. Und da ist nun die Rede von Seraphim, also von Engeln. Und auch von diesen Seraphim heißt es, sie hatten sechs Flügel. Und auch hier heißt es dann, und einer rief zum anderen und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Es gibt dann noch eine andere alttestamentliche Parallele, und zwar im ersten Kapitel des Propheten Hesekiel, als Hesekiel die Gottesschau hat, da sieht er nun auch Wesen vor dem Thron Gottes. Allerdings, hier ist dann so, dass jedes Wesen vier Gesichter hat, aber hier tauchen dann auch wieder diese vier Tiere auf. Das eine Gesicht war eben wie ein Mensch, das andere wie ein Löwe, das dritte wie ein Stier und das vierte wie ein Adler. Also es geht hier um himmlische Wesen vor dem Thron Gottes. Warum werden sie nun verglichen mit einem Löwen, einem Stier, einem Menschen, einem Adler? Ich verstehe diesen Vergleich so, dass hier zum Ausdruck gebracht werden soll, diese Wesen repräsentieren die Schöpfung vor Gott. Die ganze Tierwelt und Menschenwelt ist vor Gottes Thron repräsentiert. Die ganze Schöpfung hat nun Repräsentanten vor Gott und stellvertretend für die ganze Schöpfung bringen nun diese Wesen Gott nun einen Lobpreis dar. Und dieser Lobpreis wird ja dann in Vers 8 geschildert. Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr. Ich muss sagen, es fällt mir schwer zu beschreiben, was heilig meint. Warum? Heilig meint die Unterschiedenheit Gottes zu dieser Welt. Heilig meint, dass Gott ganz anders ist als wir. Und das bedeutet, wenn wir von Heiligkeit reden, ich möchte es fast so sagen, dann ist es so, wie wenn jemand, der nicht sehen kann, Farben beschreiben will. Wir kommen da in eine Verlegenheit. Wir können Gottes Heiligkeit eigentlich gar nicht erfassen. Es heißt im Jakobusbrief von Gott, dass Gott nicht einmal versucht werden kann zum Bösen. Das heißt, Gott ist geschieden von allem Bösen. Das Böse ist für ihn nicht einmal eine Versuchung. So rein und heilig ist Gott. Und wir sind schon froh, wenn es uns gelingt, der Versuchung zu widerstehen. Aber Gott kann nicht einmal versucht werden. Und hier wird etwas deutlich von diesem unendlichen Unterschied zwischen Gott und Mensch, der in diesem Wort heilig zusammengefasst wird. Und deshalb heißt es dann auch an anderer Stelle in der Offenbarung in Kapitel 15, du allein bist heilig. Alle Heiligkeit auf dieser Erde, wenn zum Beispiel im Alten Testament dann von den heiligen Geräten im Tempel gesprochen wird oder wenn dann auch die Christen als Heilige bezeichnet werden, ist eine von Gott abgeleitete Heiligkeit. Dass da Gott Gegenstände oder Menschen für sich in Beschlag nimmt, die Hand auf Menschen legt, sie Anteil haben lässt an seiner Heiligkeit, aber heilig dem Wesen nach aus sich heraus ist Gott allein.
Können Sie bitte den Satz nochmal wiederholen? Es geht hier um die himmlischen Wesen vor dem Thron Gottes. Sie repräsentieren
die Schöpfung. Ja. Die Tierwelt, die Menschenwelt. Heiligkeit Gottes, Sie kennen vielleicht die Geschichte, wo da ein König im Alter gesagt hat, er möchte Gott sehen und dann hat er die ganzen Weisen seines Reiches kommen lassen und keiner konnte ihm Gott zeigen. Jeder sagte, das ist unmöglich, du kannst Gott nicht sehen, bis dann ein Schäfer gekommen ist, der zu ihm gesagt hat, ich will dir Gott zeigen und hat dann gesagt, komm mit hinaus ins Freie, ich zeig dir Gott. Und dann standen sie da draußen und dann sagt der Schäfer zu diesem König so, und jetzt schau die Sonne an. Und der König sagt, bist du verrückt? Willst du mich blind machen? Ich kann ja die Helligkeit der Sonne gar nicht ertragen. Und dann sagt dieser Schäfer, ja, wie willst du denn Gott sehen? Die Geschichte geht dann noch weiter. Er hat ihm dann auf indirekte Weise klar gemacht, wie Gott ist und wie man nun etwas von Gott sehen kann. Aber hier diese tiefe Wahrheit, wenn wir schon nicht einmal das Licht der Sonne ertragen können, wie können wir dann die Herrlichkeit dessen ertragen, der diese Sonne geschaffen hat? Gott wird uns dann vor Augen gestellt als der Allmächtige, der da war und der da ist und, ja, jetzt ist interessant. Eigentlich würden wir ja jetzt weitermachen, der da war, der da ist und der da sein wird. Aber es steht hier, der da kommt. Und hier unterscheidet Gott zum Beispiel von den griechischen Göttern. Der griechische Mensch hat sich Gott statisch vorgestellt. Gott thront über dieser Welt und wir sind hier unten und die Welt ist ein ewiger Kreislauf von Werden und Vergehen, aber Gott steht über dem Allem. Diese Unterschiedenheit von Gott und Welt. Und hier wird nun gesagt, Gott ist derjenige, der kommt, der auf diese Welt zukommt. Nicht derjenige, der auf alle Ewigkeit irgendwo über dem Sternenzelt thront, so wie Schiller gesagt hat, droben über dem Sternenzelt muss ein guter Vater wohnen, sondern wir haben einen Gott, der sich auf diese Erde zubewegt, der kommt. Und wenn wir unsere christliche Hoffnung zusammenfassen wollen in einem Satz, dann können wir sie zusammenfassen in diesem Satz, Gott kommt uns entgegen. Wir bewegen uns auf Gott zu und Gott bewegt sich auf uns zu. Und das Ziel ist, Offenbarung 21, dann Gott unter den Menschen. Siehe da die Hütte Gottes, Gott bei den Menschen. Er wird unter ihnen wohnen. Und dann ist hier die Rede zweimal von der Ewigkeit Gottes. Und wenn die Gestalten Preis und Ehre und Dank gaben dem, der auf dem Thron saß, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und gleich im nächsten Vers wird es noch einmal wiederholt. Sie fielen nieder vor dem Thron und beteten den an, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja? Ja, ich denke, es ist beides. Wenn man es auf Jesus bezieht, dann wird man sagen, wiederkommt. Aber wenn es nun darum geht, Gott bei den Menschen, dann ist es einfach ein Kommen Gottes in diese Welt. Ja, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hier wird uns Gott vor Augen gestellt als derjenige, der nicht der Zeit und der Vergänglichkeit unterworfen ist. Das steckt ja auch schon drin in diesem, der da war, der da ist und der da kommt. Wir können von einem Menschen immer nur eines gleichzeitig sagen. Entweder er war oder er ist oder er wird sein. Aber er war und ist und wird sein. Das ist nun eine Aussage, die nur bei Gott möglich ist. Und mitten nun in diese Vergänglichkeit dieser Welt, da dringt nun dieses Wort von dem ewigen Gott, der nun über der Zeit steht, der sich nicht wandelt. Der feste Punkt in allem Auf und Ab der Geschichte, in allem Wechsel der Verhältnisse. Und schließlich heißt es dann, dass die 24 Ältesten vor Gott niederfallen und ihn anbeten mit den Worten, Herr unser Gott, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft. Und es fällt auf, wenn man es nun wörtlich übersetzt, da steht nun da, dir gebührt die Herrlichkeit und die Ehre. Und die Macht. Das heißt, ihm gebührt es alles in ungeteilter Form. Ihm gebührt nicht nur Herrlichkeit, sondern die ganze Herrlichkeit. Ihm gebührt nicht nur Ehre, sondern ihm gebührt alle Ehre. Ihm gebührt nicht nur Macht, so dass es neben Gott noch andere Mächte und Machthaber geben würde, sondern ihm gebührt die Macht. Er ist ja die Quelle von allem. Es heißt ja hier, du hast alle Dinge geschaffen. Alles, was wir sehen, diese ganze Welt, ist von Gott ins Leben gerufen. Durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Ja? Da muss ich einen Augenblick überlegen. Ich würde vorschlagen, dass ich gerade noch zu Ende mache und dann versuche, auf die Frage dann einzugehen. Ich denke, wir können hier auch noch etwas lernen von dem, was es heißt, Gott anzubeten. Anbetung ist eigentlich ein überwältigt sein, ein ergriffen sein von der Herrlichkeit Gottes. Und zwar so, dass alle anderen Dinge dabei nebensächlich werden. Und ich denke, darum ist Anbetung auch so etwas Wichtiges. Dass die Anbetung oftmals in unserem Leben so kurz kommt, ich denke, das hat damit zu tun, so hat es mal jemand ausgedrückt, dass unsere Anliegen das Anschauen Gottes oft verdrängen. Also, dass wir gar nicht mehr Gott in seiner Herrlichkeit und seiner Größe vor unseren Augen haben, sondern dass wir regelrecht fixiert sind, gebannt sind von den Anliegen, die uns bewegen. Wir müssen ja nur mal die Probe aufs Exempel machen und uns fragen, was sind so die ersten Gedanken, wenn wir morgens erwachen? Was geht da in unserem Kopf rum? Ist es die kaputte Waschmaschine? Ist es das schwierige Gespräch, das man mit jemand zu führen hat? Sind es irgendwelche gesundheitlichen Nöte? David sagt in einem der Psalmen, wenn ich erwache, dann will ich mich satt sehen an deinem Bild. Das soll das Erste sein. Der Blick auf Gott, und das wünsche ich auch uns immer wieder, so wie es auch dem Johannes geschenkt worden ist. Bevor er nun konfrontiert wird mit all dem, was die Zukunft bringt und was einem ja nun vielleicht doch auch Angst machen kann, da wird ihm dieser Blick auf Gott und auf seine Größe und auf seine Herrlichkeit geschenkt. Und das alles geht nun mit ihm. Ich habe es gestern Abend erwähnt, dass da manche sprechen von einer Doppelbelichtung seit dem 11. September, dass sie eben meinen, über alle Bilder, die wir sehen, hat sich dieses Bild da von den einstürzenden Türmen des World Trade Centers da eingebrannt. Ich wünsche mir eine andere Doppelbelichtung, dass wir in allen Bildern, die wir sehen, zugleich auch immer dieses Bild der Herrlichkeit und der Größe Gottes vor Augen haben. Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Ja, mit dem möchte ich dann auch schließen. Vielleicht, wenn wir einen Vers dazwischen singen, und dann hätten wir noch Gelegenheit zu Rückfragen oder Ergänzungen.